Herzlich willkommen zum Shift CX Talk. Gespräche zum Customer Experience Management von und mit Björn Nägelmann.
Hallo, ich darf euch ganz herzlich hier begrüßen beim weiteren Shift CX Talk am Donnerstagnachmittag. Wir starten ins Jahr 2022 und machen weiter mit interessanten Gesprächen hier jeden Donnerstag mit Experten und Community-Mitgliedern aus der Customer Experience-Szene. Das ist unser Thema: mehr Kundenzentrierung, mehr Kundenbegeisterung in den Konzepten der Unternehmen. Damit beschäftigen wir uns rund um die Shift CX und unserer Plattform und auch hier in dem Talk. Und bei Kundenbegeisterung sind wir auch schon gleich beim heutigen Thema, beim Streitthema, was wir heute hier haben werden. Ich freue mich hier gleich, den Dr. Peter Pürner bei mir begrüßen zu dürfen. Er ist Host des Podcasts CX Talks, langjähriger CX-Berater, Experte in diesem Themenfeld, hat sich da intensiv beschäftigt mit den Kundenerlebnisstrategien, Kundenzentrierungskonzepten und hat jüngst in seinem Jubiläums-Podcast Folge 50 ein bisschen resümiert über, ob die Kundenbegeisterungsstrategie der richtige Ansatz für Unternehmen ist. Er ist da zu einem negativen Ergebnis gekommen. Darüber will ich jetzt gleich mit ihm reden, nach dem kurzen Zwischeneinspiel. So, da sind wir. Peter, hallo, schön, dich da zu haben.
Hallo Björn, ich bin begeistert, dass ich da sein darf.
Ja, wir sprechen ja immer, das hatte ich jetzt ganz im Intro vergessen, es ist ja schon fast so ein bisschen Tradition, du bist mein erster Gast jeweils im Jahr.
Das freut letztes mich sehr, Jahr. Dass das so ist. Das ist
und letztes Jahr war es auch schon. Zum genau, letztes Jahr war schon und fürs nächste Jahr können wir jetzt das schon gleich wieder ausmachen.
Ne? Genau, also, ich überlege mir dann auch ein Thema, über das wir dann streiten können.
Genau. Ich glaube, soweit werden wir wahrscheinlich leider gar nicht so weit auseinander liegen, aber da gibt es doch ein paar Punkte. Aber vielleicht kurz erstmal zu dir. Ich hatte es ja schon vorgestellt, du bist der Host der CX Talks. Die uns hier per Video verfolgen, sehen es in deinem Logo oben.
Genau.
Es wird ausgeliefert auf allen Plattformen, Spotify, Apple, iTunes etc. Überall verfügbar. Machst spannende Geschichten, aber erläuter uns doch nochmal, was du machst.
Also ich mache mit den CX Talks im Prinzip, verwirkliche ich mir so einen persönlichen Traum. Ich wollte immer ganz gern mal redaktionell eine Radiosendung machen. Das tue ich jetzt mittlerweile seit über 1,5 Jahren. Und ich habe da viel Spaß dran, das vorzubereiten. Ich habe auch viel Spaß dran, ganz unterschiedliche Gäste zu begrüßen, weil mir sehr, sehr wichtig ist, ich komme selbst ja aus der Marktforschung, habe fast 25 Jahre lang Kundenfeedback oder beziehungsweise Kundenmeinung, Kundenverhalten mit sehr forscherischen Methoden bei einem der größten Marktforschungsunternehmen der Welt und das auch auf globaler Ebene betrieben und habe immer meine Marktforscherbrille aufgehabt. Und in dem Podcast mache ich das genau nicht, sondern habe auch Technologie drin, habe auch randständige Themen drin, beschäftige mich dann auch mal mit sowas wie mit der Ines Intal zum Thema, sind Frauen überhaupt bessere CX-Manager? Und einfach die Idee ist, dass da ganz unterschiedliche Dinge vorgestellt werden, dass das unterhaltsam ist, dass man was mitnehmen kann, dass man da auch sich inspiriert fühlt. Mir macht das aber eben vor allem auch selber Spaß. Und ich freue mich sehr, dass das mittlerweile auch ziemlich vielen anderen Menschen Spaß macht. Und ja, aber das ist im Prinzip ein kleines Format, was ich so mache. Nebenher bin ich noch freier Berater, mache ein bisschen auch im Weiterbildungsbereich was. Und bin Partner vom Institut für Customer Experience Management.
Spannende Geschichte und bist immer mal wieder gern gesehener Gast bei uns hier in Talks oder auf unseren Diskussionsrunden. Vielleicht mal einfach, du warst ja jüngst erst bei unseren Shift CX Trends bei der Diskussion dabei, aber für alle diejenigen, die dich da nicht gesehen haben, lass uns doch nochmal resümieren. Wo stehen wir denn beim Thema Customer Experience Einführung, Etablierung? Du kommst ja da immer gerne mit deinem Bildnis von einem halben und vollen und halb leeren Glas.
Ja, und ich habe extra für dich eins mitgebracht. Was siehst du?
Ich sehe es, dass es fast voll ist.
Siehst du? Also sagen wir so, wir beide diskutieren ja immer, ist es halb voll, ist es halb leer. Wir wissen, es ist nicht komplett voll und es ist aber auch nicht komplett leer. Und ich glaube, das Schöne an dem Thema Customer Experience Management heute ist, dass wir schon sehr professionell über die Methoden, die es gibt, reden können, dass viele Menschen wissen, oh, man kann das machen, man kann jenes tun. Es gibt Technologien, die einem unglaubliche Dinge ermöglichen, die noch vor, noch vor 5 Jahren wären manche Sachen gar nicht möglich gewesen. Die Sachen entwickeln sich rasant schnell. Und wie es dann immer so ist, wenn du ganz, ganz viele Werkzeuge hast, dann kommt auch eine gewisse Verwirrung. Und dann steht irgendeiner auf und sagt, aber ihr könnt ja gar nichts, da hat sich doch überhaupt nichts verändert. Und das ist einfach nicht wahr, weil wir an vielen Stellen auch schon einen sehr schleichenden Prozess haben. Und zumindest sind auch die Punkte, die man bearbeiten muss, die sind ja bekannt. Und es gibt auch Menschen, die mit sehr viel Motivation und mit sehr viel Engagement versuchen, da einen Unterschied zu machen. Und bei denen, für die finde ich es persönlich motivierender, wenn man sagt, pass auf, das Glas ist natürlich nicht voll, aber es ist eben halb voll und nicht halb leer, weil du ja schon sehr lange unterwegs bist und sehr stark daran arbeitest und in vielen Unternehmen eben auch viele Dinge schon etabliert sind. Das einzig Blöde bei CX ist, dass es eine Daueraufgabe ist. Also du bist eigentlich nie fertig. Also das Glas kann gar nicht richtig voll werden. Und du musst auch immer wieder mit was Neuem kommen, um die Dynamik in dem Unternehmen zu erhalten. Das ist halt auch ganz wichtig. Und dann ist es immer noch besser, das ist immer so meine Haltung, und es ist immer besser zu sagen, es ist halb voll, weil ich nämlich auch immer sagen könnte, es ist immer halb leer.
Aber oftmals betrachten wir ja auch neue technologiegetriebene Themen immer entlang dieses Gartner-Hype-Cycles. Wo würdest du da sagen, wo stehen wir dort? Also haben wir den Hype des Themas überschritten? Sind wir jetzt schon in der abfallenden Phase, wo wir dann auf den Boden der Tatsachen kommen? Sind wir schon darüber hinweg? Sind wir schon wieder beim Aufstieg danach?
Das, was inhaltlich hinter Customer Experience Management steht, ist was ganz Einfaches. Ich muss mein Unternehmen so ausrichten, dass es die Kundenbedürfnisse optimal bedient. Und das Thema gibt es, seit es Unternehmen gibt. Und das wird es auch geben, solange es Unternehmen gibt. Ob das dann Customer Experience Management heißt und ob bestimmte Teilaspekte des Customer Experience Managements dann noch so genannt werden, wie sie jetzt gerade genannt werden. Da glaube ich, sind wir bei manchen Begrifflichkeiten, also zum Beispiel Persona ist der Hype für mich schon wieder durch. Auch Customer Journey Mapping ist der Hype für mich schon wieder durch. Was nichts daran ändert, dass ich verstehen muss, wie die Customer Journey eigentlich aussieht. Was nichts daran ändert, dass wahrscheinlich auch irgendwo noch sehr sinnvoll Customer Journey Mapping Workshops gemacht werden. Aber so der neue heiße Scheiß ist das jetzt nicht mehr. Genauso, ich würde sagen, Voice of the Customer Management Systeme, Qualtrics, Medallia, InMoment, da gibt es ja eine ganze Reihe, auch sehr, sehr großen, die sehr aktiv auch vom Marketing am Markt sind. Ist das jetzt der größte Hype? Nein, aber es ist ein jeder hat kapiert, dass solche Systeme ein Hygienefaktor sind, wenn ich in einem Unternehmen Customer Experience Management professionell betreiben möchte. Ich brauche irgendeins von solchen Technologieplattformen. Insofern kann man jetzt mit dem Argument, ich habe die tollste Plattform, wahrscheinlich nicht mehr viele Blumentöpfe gewinnen. Auf der anderen Seite ist die Qualität dieser Plattformen ja auch mittlerweile so gut geworden, dass du eben viele Dinge, die noch sehr verstreut waren, jetzt halt einfach direkt über diese Plattformen abwickelst und dann ist jetzt plötzlich das Thema da, wie mache ich ihn jetzt das? Weil vorher hatte ich das Problem gar nicht.
Ja, aber dieses Thema Visualisierung des Status quo, wo stehen wir bei den Kundenerwartungen und bei der Kundenzufriedenheit da draußen? Also welches Ergebnis haben wir geleistet im Rahmen von irgendwelchen CX-Dashboards? Das ist ja jetzt ziemlich en vogue. Da folgt man halt auch den Ergebnissen aus dem CX-Trendradar von Nils Hafner und Harald Hennen, die da ja auch jüngst nochmal gesagt haben, okay, das ist jetzt das heiße Thema da draußen bei vielen Unternehmen. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, was du vorhin gesagt hast. Man muss verstehen, Customer Journey Management ist nicht eine einmalige Sache, sondern eine dauerhafte Optimierungsanstrengung. Und da braucht man ja immer wieder dieses Feedback und Das Verständnis.
Jetzt mache ich dir den Methusalem. Ich hab 25 Jahre meines Berufslebens damit verbracht, genau das Unternehmen zu erklären, was der Kunde will. Immer wieder mit
anderen Methoden. Das waren ja immer Punkte, jetzt darf ich
ja, genau,
ein bisschen gehässig sein, die Marktforschungsunternehmen, wo du ja auch tätig warst, die haben ja immer so punktuelle Ausschnitte gebracht.
Das kommt darauf an, mit welchem du zusammengearbeitet hast, aber der Anspruch schon unterschiedlich. Und ich glaube auch, dass du letztendlich ist das auch kein gibt es keine technologische Lösung dafür, weil letztendlich es geht darum, jedem einzelnen Menschen, jedem einzelnen Entscheidungsträger die für ihn relevante Sicht auf den Kunden, die er jetzt für seine Entscheidung braucht, so zu liefern, dass das bei ihm ankommt. Und da ist ein Mittel, dass ich ihm regelmäßig irgendwelche KPIs zur Verfügung stelle. Ein anderes Mittel ist aber auch, ihn auch überhaupt erstmal zu sensibilisieren, dass vielleicht ein bestimmter Aspekt seiner Sicht auf den Kunden, dass wir da vielleicht gar nichts wissen. Selbst wenn da irgendwo ein KPI ist, dass der KPI einfach Schrott ist. Dass wir vielleicht ein KPI auch mal hinterfragen, dass wir eine Segmentation hinterfragen, dass wir ein Stereotyp, das man von seinen eigenen Kunden hat, einfach mal hinterfragt. Das habe ich aber in meinem ganzen Berufsleben gemacht. Also für mich ist das auch nicht wirklich was Neues. Was wirklich neu ist, ist die vielen Möglichkeiten, die ich habe, das heute zu vermitteln. Also ich kann bestimmte Dinge heute so einfach technisch realisieren, dass ich mir tatsächlich die Zeit spare, um mir zu überlegen, warum frage ich das überhaupt, beziehungsweise warum erhebe ich das bei einem Kunden und wie erkläre ich es jetzt jemandem, was da rausgekommen ist, weil wenn du das nicht gewohnt bist, überinterpretierst du vielleicht eine Einzelaussage oder du überinterpretierst einen Unterschied von 2 Prozentpunkten in einem Balkendiagramm. Das ist häufig totaler Stuss. Oder du sagst, ich habe jetzt eine ganz komplizierte Rechnung und weil ich diese ganz komplizierte Rechnung habe, weiß ich genau, wie ich entscheiden muss. Das spiegelt doch genau das Kundenbedürfnis wider. Ist auch in vielen Fällen völliger Schwachsinn. So einfach ist die Welt nicht. Du brauchst eine gute Rechnung, du brauchst eine gute Analytik, um Entscheidungen vorzubereiten. Aber dann bist du natürlich trotzdem noch in dem Bereich, wo du hinterfragen musst, bildet das wirklich die Realität meiner Kunden so ab, wie ich mir das vorstelle? Weil auch jede Forschung, egal welchen Indikator du nimmst, das ist ja nur ein Symptom für den Bedürfniszustand deines Kunden. Das ist aber nicht 1:1 das Abbild des Bedürfniszustands deines Kunden. Und jeder einzelne Kunde hat natürlich dann auch wieder leicht unterschiedliche Vorstellungen davon, was er eigentlich möchte. Und deshalb bin ich ein großer Freund, relativ systematisch mit sozialwissenschaftlichen Methoden, die Dinge auch immer mal wieder zu hinterfragen. So kam übrigens auch diese Diskussion mit der Begeisterung zustande. Das heißt also, wovon rede ich denn wirklich? Um was kann ich tatsächlich sehen und was kann ich daraus lernen? Und da haben sich auch, wie gesagt, nur die Instrumente geändert, aber nicht das. Die Aufgabe ist immer dieselbe. Versuche herauszufinden, was dein Kunde von dir möchte. Und viele Sachen wissen wir ja auch. Das hat sich übrigens auch nicht so richtig geändert über die vielen Jahre, dass zum Beispiel menschliche Interaktionen ein ganz besonders hohes Potenzial dafür haben, eine emotionale Nähe oder auch eine emotionale Ferne zu einem Kunden zu bewerkstelligen. Und insofern, wie gesagt, für mich ist das jetzt auch tatsächlich kein neues Thema jetzt. Was jetzt tatsächlich vielleicht anders ist, wir haben die letzten Jahre sehr stark damit verbracht, wir brauchen eine Technologie, um in einem Unternehmen was zu bewegen. Und ich finde das sehr richtig, wenn der Harald und der Nils sagen, wir müssen uns natürlich auch sehr damit beschäftigen, was bedeutet das denn jetzt wirklich? Und dann gehen wir nämlich eigentlich nur, wenn ich ehrlich bin, eigentlich nur wieder einen Schritt zurück und schauen wieder drauf als Profis, was habe ich denn da an Material?
Jetzt wollen wir heute ein bisschen über Kundenbegeisterung sprechen. Vielleicht fangen wir nochmal vorne an sozusagen. Wenn wir über Customer Experience sprechen, verstehe ich immer, da sprechen wir über Kundenerwartungen und Erfahrungen und Erlebnisse. Mhm. Oder nicht? Sind wir da dabei? Oder bist du da noch dabei?
Da bin ich noch total dabei. Also sagen wir so, das Ganze geht ja zurück auf die 80er, 70er Jahre. Da ging das ja los, dass man sich mit dem Thema beschäftigt hat. Wann sind denn Kunden mit dem, was ich ihnen gebe, wann finden die das gut oder schlecht? Oder was ist denn überhaupt, wann stelle ich denn überhaupt jemanden zufrieden. Und da kommt das Erwartungs... oh Mann. Wie heißt es?
Erwartungsmanagement.
Im Prinzip ist, dahinter steht ein Modell von Oliver, der eben von Richard Oliver, der gesagt hat, du hast eine Erwartung, wenn die Erwartung erfüllt wird, bist du zufrieden. Wenn die Erwartung untererfüllt wird, bist du unzufrieden. Und wenn du über deine Erwartung hinaus eine Erfahrung machst, dann bist du mehr als zufrieden.
Aber dann bin ich doch begeistert, das ist doch schön.
Da bist du noch nicht zwangsläufig begeistert, da bist du einfach nur erstmal mehr als zufrieden.
Also, das ja, ist aber also sehr positiv überrascht. So hast du das mal letztens ausgedrückt. Da hast du auch einen Podcast gemacht, da hast du darüber berichtet, wie du eine bezüglich einer Retour angeboten bekommst, dass du jetzt einen Preis nachbekommst. Das ja. ist, da warst du positiv überrascht und begeistert, oder nicht?
Das ist eben das nächste Konzept. Das ist auch ungefähr in dieser Zeit entstanden. Und das ist was, was ich tatsächlich dann auch mit Kunden, weil das auch immer wie so ein Wiedergänger immer wieder kommt, das ist das sogenannte Kano-Modell, der sagt, es gibt so Sachen, da gibt es so einen linearen Zusammenhang. Du machst es besser, dann sind die Leute ein bisschen zufriedener. Du machst es schlechter, sind die Leute unzufriedener. Es gibt aber darüber hinaus auch noch so Elemente, wenn du wirklich gewinnen willst am Markt, dann musst du irgendwie so Begeisterungsfaktoren haben. Und Begeisterungsfaktoren zeigen sich dazu aus, kein Mensch rechnet damit, dass es die gibt. Dann erlebt er die und dann bist du überrascht. Wenn die nicht da sind, wird es auch nicht weniger, weil keiner damit rechnet. Und wenn die auftreten, dann bist du überrascht und freust dich und sagst, wow, das ist jetzt echt eine ganz besondere Erfahrung, die ich gemacht habe. Es gibt auch das Gegenteil dazu, die Basisfaktoren, wo es eben so ist, die musst du erfüllen. Und wenn du die erfüllt hast, wird auch keiner deswegen begeistert sein, die müssen einfach stimmen. Das Problem ist auch, dass diese Faktoren im Zeitablauf sich bewegen. Also Begeisterungsfaktoren werden dann irgendwann mal einfach auch Basisfaktoren oder Hygienefaktoren. Das war damals auch zu der Zeit, als das Modell entwickelt wurde, waren das auch so Elemente, die man in der Arbeitszufriedenheitsforschung gefunden hatte, wo man gesagt hat, was muss ich denn tun, damit Arbeitnehmer zufriedener sind? Dann stellt man fest, naja, wenn du einen richtig großen Hebel hast, dann muss das irgendwie was Überraschendes sein. Und das flaut dann aber auch wieder ab. Und so kam dieser Gedanke, also wenn du jetzt normalerweise einfach nur Kundenzufriedenheit misst, dann wird die besser oder schlechter, ja, und, aber was, wenn wir jetzt richtig viel besser werden wollen, was soll man denn dann tun? Und das waren Diskussionen, die du auch
noch... überraschen und begeistern, oder nicht?
Genau, das war dann die Diskussion, die ich 20 Jahre nach Kano auch noch mit Kunden geführt habe, weil es immer wieder so hoch schwappt. Und dann haben wir gesagt, naja, Mai, es gibt eine wissenschaftliche, also eine sozialpsychologische Erklärung dafür, wie Begeisterung entsteht. Aber ist jetzt Begeisterung das, was ihr braucht? Und was lasst uns das doch einfach mal untersuchen. Beziehungsweise eigentlich war die Fragestellung, ich verstehe das mit der Begeisterung, das Konzept ist total logisch, dann lasst uns doch mal Begeisterungsfaktoren schaffen. Da habe ich gesagt, ja, dann denkt euch doch was aus, was alle überraschen.
Das muss doch nicht überraschen. Man sieht doch, wenn man jetzt eine Customer Journey Analyse oder ständig den Customer Journey reflektiert und die Ergebnisse zurückkriegt und daran sieht, okay, das entlang der Customer Journey haben meine Kunden jene und jene Erwartungen und da versuche ich es mal über zu erfüllen, dann bin ich doch daran, dass ich ihn begeistern kann oder sie begeistern kann.
Nee, weil du musst das ja noch belegen, dass es dir gelungen ist. Das heißt, du kannst zwar so vorgehen, ist schön, aber ob dir das dann gelungen ist, kann dir nur der Kunde sagen, ob er wirklich begeistert war. Und um das zu belegen, ob er begeistert war oder nicht, gibt es ja zum Beispiel das Kano-Modell. Und wenn du das Kano-Modell richtig einsetzt, ist das auch ein bisschen aufwendiger, das zu erfragen, weil du eben genau diesen Effekt haben müsstest, was wäre denn, wenn es nicht da wäre. Und dann hatten wir bei der Gestaltung der Fragebögen sehr häufig das Problem, sagt man, jetzt müssen wir eigentlich, wenn du so klassische Kundenuntersuchungen machst, dann prüfst du sehr gerne die Dinge ab, die halt jetzt mal so der Standard sind. Du hast gesagt, nee, aber um die geht es ja nicht. Es geht jetzt um die, die irgendwie besonders sind. Was könnt ihr denn machen, damit es irgendwie besonders wird? Und jetzt fängt es an, schwierig zu werden. Und jetzt fängt es auch schwierig an, da viele Faktoren zu finden und die einem eingefallen sind, sind eigentlich tendenziell eher immer dann, wenn du es auch empirisch überprüft hast, eher Leistungsfaktoren gewesen. Also wenn du, jeder kannte die, man wusste, die gibt's und man hat dann nur, es ging nur noch darum, wie gut oder schlecht die erfüllt würden. Das sind aber keine klassischen Begeisterungsfaktoren im Carnotion singen. Und mein Argument bei der ganzen Geschichte ist ja immer, dass ich sage, wenn es überrascht, also du musst natürlich die Erwartungen von deinen Kunden übererfüllen, das ist aber was anderes, als sie zu begeistern. Und Begeisterung ist jetzt so eines dieser Gefühle, die einfach extrem flüchtig sind. Also ich bin ein Riesenfan von Earth, Wind & Fire. Und als ich auf dem ersten Konzert von Earth, Wind & Fire war und die da gesehen habe, ich bin fast wie ein Groupie tot umgefallen und das hat sich eingegraben. In meinem ganzen Leben gibt es vielleicht 4 Live-Konzerte, die sich maximal eingegraben haben in mein Hirn, weil ich so begeistert war, weil das noch so viel besser war, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe Earth, Wind & Fire in meinem Leben ungefähr 7-mal live gesehen und fand es immer gut. Ich bin trotzdem noch ein Fan von Earth, Wind & Fire und gehe vielleicht auch noch zum 8. Konzert, wenn die dann noch leben. Aber was ich damit sagen will, um ein Fan einer Firma, eines Unternehmens zu bleiben oder einer Marke zu bleiben, musst du den nicht ständig begeistern. Aber du musst dieses positive Gefühl, weil ich bin da hingegangen, ich habe es wieder genossen, das ist nochmal was ganz anderes, als begeistert zu sein. Weil Begeisterung hat immer was mit Überraschung zu tun. Und jetzt noch ein Beispiel, Bruno Mars, bin ich nur meiner Frau zuliebe hin. Ich war in der Olympiahalle, habe den gesehen, ich bin tot umgefallen, wie gut er ist. Und war auch da, das ist das zweite der Konzerte, die ich in meinem Leben nie vergessen werde. Und wenn ich den das nächste Mal sehe, erwarte ich mir halt schon dieses Level. Und ich kann mich aber trotzdem freuen, weil ich weiß, es ist einfach ein unglaublich genialer, guter Musiker, der das alles auch so auf die Bühne bringt. Und so ist es auch bei einem Unternehmen. Wenn du dir die Disney-Logik vorstellst oder die Disney-Philosophie von der Walt Disney Company, da geht es ja auch darum, gib den Menschen das Gefühl, das ist so gut, dass sie es nochmal erleben müssen. Da ist jetzt nicht unbedingt dieses Element der Überraschung drin, sondern ich gehe einfach in den Disney-Park, da weiß ich genau, da wird die winkende Mickey Maus mich begrüßen und da wird der Goofy vorbeilaufen und das wird auch alles auf jeden Fall auch für einen 6-Jährigen zufriedenstellend und sauber.
Aber das sind doch die indifferenten Basisfaktoren, oder nicht, die wir da erfüllen müssen aus dem Kanu-Modell. Also das sehe ich ja noch, ich sehe deinen
also
Punkt.
Also in dem Kanu-Modell, ich sage ja auch nur, genau. Im Kanu-Modell, also wenn du von Begeisterung redest, dann gibt es die wissenschaftliche Begründung, liegt im Kanu-Modell. Das Kanu-Modell ist im praktischen Wert Schwachsinn. Das ist sehr verkürzt meine Aussage.
Weil
du diese Begeisterungsfaktoren eigentlich dauerhaft nicht
erfüllen kannst, weil sich die Leute dran gewöhnen und du letztendlich immer wieder was mehr oben drauf packen musst und irgendwann hast du dich aus dem Markt raus.
Genau. Es gibt jetzt aber ein weiteres Konzept und das ist das Konzept der Memorable Experiences. Und das ist wieder ein bisschen was anderes. Das ist nämlich jetzt, ist das Glas halb voll oder halb leer? Also ungefähr so dieses Beispiel ist es. Das ist es jetzt. Wenn du dir vorstellst, bei Memorable Experience ist die Kernaussage ja eigentlich nur, dass du sagst, eine Kundenerfahrung mit einem Unternehmen, die bei mir emotional irgendwas ausgelöst hat, an die kann ich mich viel besser erinnern, als eine, die mich eigentlich völlig kalt gelassen hat. Also wenn ich mein Ticket beim MVV im Bus abstempel, lässt mich das aber sowas von kalt, nur weil ich es halt so häufig mache, kann ich mich erinnern, dass ich mein Ticket abstempel. Aber im Kern ist es völlig irrelevant, was da passiert. Ich kann jetzt aber, wenn ich jetzt in Disney World gehe, und da werde ich schon mal freundlich begrüßt und ich bin guter Laune. Muss ich gerne begeistert sein. Aber ich fange an, eine gute Stimmung zu kriegen. Und auch die Besuche, auch die Anordnung der Attraktionen in so einem Park, die ist ja bewusst auf eine bestimmte Dramaturgie hin ausgelegt. Auch wenn du normalerweise eine Reise auf einem Kreuzfahrtschiff machst, da gibt es auch bald Untersuchungen dazu. Auch das ist so eine Dramaturgie, wo du dann vor allem am Ende nochmal so richtig was Positives mitkriegst, damit du dich möglichst positiv dran erinnerst. Auch da gibt es eben Studien dazu. Und das ist eben nicht die Corona-Quarantäne dann im Hafen von Lissabon, sondern im Normalfall, das ist übrigens auch was, wo du dich auch dran erinnern wirst und wo du vielleicht eben an der Stelle was kaputt machst, kann keiner was dafür. Ist vielleicht noch nicht mal so überraschend, aber es ist halt so passiert und du verbindest das. Du sitzt in derselben Kabine, du hast dasselbe Captain's Dinner gehabt, aber du hast halt blöderweise Quarantäne und kannst von dem blöden Schiff nicht runter. Im anderen Fall machst du einen wunderbaren Landausflug, wirst nochmal mit Handschlag verabschiedet und sagst, ah, da will ich wieder hin. Genauso wie bei Walt Disney. Also memorable mit Emotionen verbunden ist schon was Besonderes und das ist auch schon was, an dem ein Unternehmen arbeiten sollte. Und jetzt gibt es aber natürlich noch eine andere Richtung, die sagt, ehrlich gesagt, auch das ist ja echt aufwendig. Und es eignet sich möglicherweise auch gar nicht für alle Unternehmen. Also wenn ich jetzt Dixi-Klos aufstelle, dann brauche ich wahrscheinlich nicht wirklich als Anbieter an Memorable Experiences arbeiten. Also zumindest sollte ich die negativen vermeiden. Das Große, was man auch gelernt hat im Laufe der Zeit, ist, dass man sagt, es gibt sowas wie Reibungsverluste, weil der Prozess einfach scheiße ist. Also ich ärgere mich, weil ich jetzt meinen Namen auf der zweiten Seite nochmal eingeben muss. Oder weil ich jetzt doch vom Chatbot zum Agenten weitervermittelt werde und der wiederum überhaupt nicht weiß, dass ich vorher schon eine Viertelstunde lang mein Problem beschrieben habe. Oder jetzt auch gar keinen Bock mehr hatte, das zu lesen und er fragt mich einfach alles nochmal. Ärgerlich, da ist ein Bruch drin. Oder ich schaue auf der Webseite, gibt's die und die Schuhe in dem und dem Geschäft, gehe dahin, sind nicht da, weil eben der Prozess vielleicht technisch nicht perfekt gelöst wurde. Also sagt man, versucht vor allem jetzt Verärgerung zu vermeiden, also das leere Glas zu vermeiden, indem ihr versucht, alle Sachen, die ich systematisch in dem Prozess falsch machen kann, immer daraufhin zu untersuchen, was kann ich verbessern, damit das gar nicht erst passiert. Und jetzt, wenn ich 100 Euro habe und die entweder in Emotion oder in Frictionless investiere, dann ist die Frage, für was soll ich mich entscheiden? Und das ist eigentlich die strategische Entscheidung. Und auch hier gab es eine interessante Studie eben jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr in der Harvard Business Review, wo man eben genau untersucht hat, welche dieser Strategien ist denn eigentlich wirklich erfolgreich? Und dann kamen zwei Sachen raus, wo man gesagt hat, zum einen, jede für sich kann erfolgreich sein. Was ein bisschen schwierig ist, wenn du beides gleichzeitig versuchst. Das ist ungefähr so du hast halt nur ein begrenztes Budget und du brauchst halt irgendwo einen Fokus. Und jetzt stellt sich die große Frage, wer kann denn jetzt besonders gut mit dieser Memorable Experience arbeiten? Und da kam eben raus, dass das besonders gut funktioniert ist bei so Boutique-Brands. Also wirklich so ganz kleine Marken, wo, stell dir vor, wenn du Hochzeitsveranstalter bist, das ist jetzt so ein klassischer, du hast den besten Ruf am Ort, weil du Hochzeiten veranstaltest, weil du schaffst in der Regel relativ einmalige Erlebnisse für die Leute, die da hingehen. Und du bist zwar vielleicht super professionell, aber wenn du die von A bis Z an die Hand nimmst, dann hast du alle deine Kunden und auch deren Gäste immer dabei und du lässt die eintauchen in so ein rundherum positives Erlebnis bis zum Zeitpunkt, wo alle besoffen sind und sich schlägern. Aber das ist ja auch eher so ein Ausnahmefall. Und du siehst es in der Gastronomie, du siehst es in Romantikhotels, du siehst es im Ritz-Carlton. Wie häufig geht man denn ins Ritz-Carlton? Und die sagen, wenn du dann da reingehst, dann soll das ein ganz besonders gutes Erlebnis für dich sein. Aber du erlebst es ja nicht ständig. Und jetzt hast du das Gegenbeispiel, wie gesagt, mein Stempeln im öffentlichen Nahverkehr oder ich bestelle relativ viel bei Amazon. Da gibt es nichts Emotionales dabei, da muss der Prozess funktionieren. Und nachdem auch, wenn du so ganz besondere Emotionen wächst, weil du diese Journey so schön gestaltet hast, dann ist das meistens ausgerichtet auch auf die Erwartungen von ganz bestimmten Menschen. Wenn du jetzt ganz viele Menschen bedienst, hast du ganz viele unterschiedliche Erwartungen. Und es gibt Menschen, die gehen in ein Gourmet-Restaurant und sagen, ich finde das total scheiße, weil da werde ich gar nicht satt. Und es gibt Menschen, die gehen in eine in ein bayerisches Wirtshaus und sagen, das ist mir alles viel zu fett und gibt es da nicht auch was Vegetarisches? Also jeder hat andere Erwartungshaltungen und wenn du die aber alle bedienen musst und du bist ja als Massenhersteller, bist du ja tendenziell eher dafür verantwortlich, dass du möglichst viele bedienst, dann sagen diese Autoren, und das könnte man belegen, dann lohnt sich es eigentlich nur die Frictionless-Strategie anzuwenden. Also
Und da sind
großer
wir bei
Massenmarkt.
diesem Customer Effort Score an der Stelle, den wir
Genau, das ist im
messen
Prinzip der
müssen,
Customer
der
Effort
KPI.
Score. Genau, es muss so einfach wie möglich sein, aber dahinter steckt natürlich auch die Philosophie, du musst dann halt echt nachforschen, wo hängt es denn? Also.
Aber lässt sich das auch auf diese einfache, meine, wenn wir das jetzt reduzieren, deine Darlegung, heißt es ja irgendwie Boutique-Brands oder Spezial. Märkte, die sollen halt auf diese Memorable Experience Strategie setzen und das Massengeschäft auf Frictionless Customer Experience Strategie, wie
Nein,
Brian
es gibt auch
Solis es
noch,
gesagt
nach den Autoren gibt es noch ganz, ganz wenige Ausnahmen. Die nennen die Gravity Brands, denen es gelingt, obwohl sie einen Massenmarkt bedienen, so ein emotionales, positives Erlebnis mitzuliefern, das relativ einzigartig ist. Die nennen da IKEA zum Beispiel. Und dann hatten sie noch ein paar amerikanische Marken, aber IKEA ist mir jetzt sehr präsent. Und das geht schon, aber das ist halt die Ausnahme. Und die haben gleichzeitig aber eben auch ihre Prozesse im Griff. Also die können neben den Prozessen noch das on top liefern, die Emotion mit on top liefern, wohingegen andere dann sagen, ich brauche überhaupt, ich investiere jetzt nicht viel in Emotionen, ich investiere einfach alles in den perfekten Prozess. Und dann gibt es
Aber auch
ja.
da geht es ja dann, ich bringe jetzt mein Aber wieder
Ja,
an,
klar.
weil wenn wir halt auch da sagen, frictionless, jetzt macht mein Wettbewerber auch den frictionless Customer Exper die Customer Experience, bietet sie an. Also es ist möglichst schlank, lean, ich komme schnell zum Ergebnis, wenn ich Fragen habe, etc., dann kann ich mich da auch nicht mehr unterscheiden. Dann muss ich doch wieder in so memorable experience oder irgendwelche besonderen Erlebnismomente rein investieren oder nicht, um mich abzusetzen. Weil am Ende des Tages geht es ja jetzt in Zukunft, okay, Produkte sind gleich, die sind ähnlich, da können wir uns nicht mehr unterscheiden, Preis können wir uns nicht mehr unterscheiden. Es gilt jetzt, sich über das Erlebnis zu unterscheiden. Okay, entweder gehe ich jetzt auf frictionless oder ich gehe auf den besonderen Erlebnismoment, der einzigartig ist. Wenn alle bei Frictionless sind, muss ich dann doch den anderen Weg gehen.
Frictionless ist ein Hygienefaktor. Und es gibt ganz wenige, also du hast überhaupt keine Wahl, ob du Frictionless machen willst oder nicht, meiner Meinung nach.
Aber dann
Also
ist das doch
jeder.
gar keine langfristige Strategie. Es ist die Basisstrategie, die wir erfüllen müssen. Und am Ende des Tages, weil
Aber
ich
der
komme wieder auf
beste
den
Frictionless,
Punkt, du sagst ja sozusagen, auch langfristig ist es nicht klug, in diese Begeisterungsmomente
Nee.
rein zu investieren.
In bestimmt in diesen
So
Situationen
reduziert das.
Massenmarkt und auch ein Produkt, wo es das einfach nicht hergibt. Nee, weil auch leider ist es ja auch bei Frictionless so. Du kannst dir was wunderbar ausdenken, wie der Prozess optimal ist und leider ändern sich die Kundenerwartungen im Jahr 2. Oder es gibt eine neue Technologie. Ich weiß noch, bei Contact Center, die sind tot umgefallen, als WhatsApp kam und die Leute über WhatsApp mit dem Contact Center reden wollten. Und schon war dein Frictionless-Prozess, der vorher vielleicht sogar relativ gut war, wirklich wieder für den Müll, weil du nämlich plötzlich WhatsApp integrieren musstest. Und wie schaut denn jetzt der wieder aus? Also, um Frictionless dauerhaft zu halten, musst du so viel investieren, dass viele das auch gar nicht können. Das darf man ja dabei nicht vergessen. Und ich meine, es gibt ja viele Versandhändler, aber Amazon hat es halt über die ganze Zeit geschafft, ein extrem hohes Qualitätsniveau bei seinen Prozessen zu haben. Dazu gehört eben auch, dass du vielleicht mal was abkürzt bei einem Beschwerdeprozess. Das kostet dich auch Geld, dass du sagst, die müssen mir gar nicht argumentieren, ob das Gerät bei ihnen angekommen ist oder nicht. Wir schreiben es ihnen gut. Puff. Allein diese Entscheidung kostet Geld. Und du kannst dir jetzt überlegen, mache ich jetzt das? Dann war der Prozess für den Kunden relativ einfach, weil ich war jetzt auch nicht begeistert, weil ich bin stinksauer. Das kam bei mir ja nicht an. Sondern der sagt einfach, nee, alles gut, kein Nachweis, es passt so. Aber die 100 fehlen mir jetzt dann. Vielleicht für eine bunte Verpackung oder für einen singenden Paketboten, der mich emotional vielleicht dann anders positionieren würde. Also ich glaube, dass die Unternehmen extrem damit beschäftigt sind, ihre Prozesse zum einen so zu verschlanken und so effizient aufzusetzen, dass die gut funktionieren. Und dann kommt eben dieses Outside-In, was auch Nils und Harald ja sagen. Dann kommt jetzt Outside-Inside, dann kommt im Prinzip genau das dazu, dass man sagt, hat sich nicht mittlerweile das Bedürfnis und die Erwartung geändert. Und das, was jetzt vorher Frictionless war, nutzt gar keiner mehr. So, oder das ist eigentlich, müsste man schon wieder ins nächste rein. Und das ist eben leider auch eine Daueraufgabe. Und insofern glaube ich das auch nicht, dass das, jetzt strengen wir uns alle mal an, dann sind wir auf einem Niveau und dann passt schon wieder. Nee, das ist, da ändert sich schon sehr, sehr viel.
Aber das bedeutet ja jetzt für unsere Reifegrad und Reife-Strategiegrad-Diskussion beim Thema CX, wir immer weiter differenzierter eigentlich argumentieren müssen. Du hast ja jetzt unterschiedliche Branchenstrukturen angeführt, aus denen sich letztendlich unterschiedliche
Ja.
Strategieansätze definieren. Größen, Kategorien kann man anführen, wonach natürlich Unternehmen sich das Unterschied leisten können, langfristig sozusagen die ein oder andere Strategie überhaupt zu verfolgen. Also es gibt nicht die eine Antwort bei dem Thema Customer Experience.
Das, nee, das gibt es auch nicht. Und ich finde, das Schöne ist aber doch, dass wir, also selbst wenn ich eine Frictionless-Strategie verfolge, ist ja trotzdem der Kunde im Zentrum, weil für den Kunden soll es ja frictionless sein. Und das Ziel ist einfach, eine Verärgerung zu vermeiden, beziehungsweise wenn das zum ersten Mal so bruchfrei erlebt, vielleicht sogar eine kurze Begeisterung, aber das muss jetzt nicht dauerhaft anhalten, weil ich es immer gut machen möchte. Und es ist ja nichts Ehrenrühriges, wenn ein Unternehmen sagt, das, was ich meinen Kunden anbiete, möchte ich so gut wie möglich machen. Das ist schon mal, weil das Unternehmen, das sagt mir, ist eigentlich total egal, ob das jetzt meine Kunden toll finden oder nicht, ich zocke die einfach nur ab. Die sind hoffentlich auch relativ schnell aus dem Markt draußen, beziehungsweise das ist das, was tatsächlich passiert. Und wenn du die Kundenbedürfnisse eben nicht nachhaltig erfüllen kannst und da eben auch mitgehst, das ist eben nichts Statisches, sondern da eben auch mitgehst, immer wieder, auch nicht jedes Produkt von Apple ist ein Durchstarter, auch nicht jede Service-Innovation, die du dir ausgedacht hast, ist das, was ein Kunde sich jetzt erwartet. Dann gehst du wieder einen Schritt zurück, brauchst eine neue Innovation. Das ist für mich mittlerweile total etabliert, dass man in sehr frühen Phasen da immer auch die Kunden dazu nimmt. Das Design Thinking, Scrum, all das. Und das ist schon auch ein Verdienst der Diskussion um Customer Centricity und Customer Experience Management, dass heute gar keiner mehr sagt, ich brauche den Kunden nicht fragen. Ich kenne noch Zeiten, wo man gesagt hat, ich bin Ingenieur, ich habe den Motor designt, das ist der beste Motor, das kann ich dir mit technischen Zahlen nachweisen. Wenn es der Kunde nicht kapiert, ist er halt zu so doof, habe ich gesagt. Klar, aber der kauft das Ding. Und wenn er meint, dass von deinem Wettbewerber der Motor für ihn irgendwie besser klingt, angenehmer ist im Fahrgefühl, dann ist es völlig wurscht, ob du rein technisch den besten Motor da designt hast oder nicht. Auch, ja, genau, das sind halt, und ich glaube, da sind wir halt schon jetzt einen Schritt weiter. Und das finde ich ja auch das Schöne an dem grundlegenden Thema, dass man immer wieder neue Anknüpfungspunkte da findet und dann verlagert sich es mal in das eine oder ins andere Feld. Und vielleicht reden wir in 5 Jahren nicht über Customer Experience, sondern über irgendwas anderes, meinen aber trotzdem, der zahlt, soll eigentlich glücklich werden mit dem, was er kriegt.
Wir müssen ja trotzdem jetzt auch zunehmend, also die Bedeutung von CX ist da, die Bedeutung, dass wir in dem Thema Customer Experience etwas machen müssen, steht ja bei vielen Unternehmen, haben wir ja gehört, ganz oben auf den strategischen Agenden. Sie kriegen es dann intern organisatorisch noch nicht komplett umgesetzt, weil sie es immer noch nicht schaffen, miteinander zu reden und miteinander zu agieren. Das ist sicherlich eine große Herausforderung, aber dann sozusagen dieser strategische Fokus zu setzen, den wir jetzt heute hier diskutieren, da müssen wir ja dann trotzdem nachher, also die große Herausforderung ist ja, die Komplexität zu verstehen und dann trotzdem noch fokussiert zu handeln, oder nicht, am Ende des Tages.
Ja, und klar, und da darf man auch eins nicht vergessen, auch eine Kundenstrategie ist ja, wenn ich jetzt in Unternehmensstrategie denke, ist ein Baustein aus der Unternehmensstrategie. Du hast ja auch unter Umständen eine Einkaufsstrategie. Du, also auf ganz unterschiedlichen Ebenen gibt es ja weitere Parameter, die ein Unternehmenslenker im Griff haben muss. Und in der Vergangenheit hast du tendenziell wahrscheinlich eher in die eigenen, in die eigenen Divisionen hineingehört, in die eigenen Funktionsbereiche hineingehört, statt die Kundenreaktion oder die Kunden Sicht im Zweifel auch mal drüber zu priorisieren. Da war es halt wichtiger, im Moment, das Teil finden zwar Kunden jetzt schlecht, wenn es verbaut wird in unseren Fahrzeugen, aber die Bezugsquelle ist so unglaublich günstig, machen wir jetzt mal. Ich habe schließlich auch meine KPIs zu erfüllen in der Einkaufsabteilung. Ich glaube, da hat sich die Priorisierung etwas verschoben und das ist schon mal hilfreich. Aber jeder Unternehmenslenker muss so viele oder jedes Board muss so viele unterschiedlichen Entscheidungen treffen, dass die Komplexität natürlich noch sehr viel größer ist als jetzt allein die Kundenstrategie. Und deshalb wird es auch immer schwierig sein zu sagen, es gibt diese eine große, fantastische Lösung. Und ich bin ja zum Beispiel eben schon mal glücklich, wenn man jetzt anerkennen würde, dass die Kundenstrategie im Zweifel, wenn die Finanzzahlen passen, weil wenn ich illiquide bin, dann nützt mir das auch nichts. Aber wenn die Finanzzahlen passen, dann ist die Kundenstrategie schon mal eher eine der wichtigeren. Und dann würde ich die auch wahrscheinlich höher priorisieren als das ein oder andere Thema in meinem Unternehmen.
Naja, in den Diskussionen der CX-Community ist natürlich die Kundenstrategie das A und O. Von daher, da zählt alles andere, interessiert uns ja nicht, sondern wir wollen ja vor allem die
Aber
Kunden.
auch das ist ja Quatsch, weil in der echten Welt ist es so, also dass du sagen musst, was habt ihr denn für eine CX-Vision in eurem Unternehmen? Und dann geht es doch schon mal los. Was wollen wir denn eigentlich sein für unsere Kunden? Und das ist jetzt, wenn ein Unternehmen das nicht hat, dann ist das nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass es ein schlechtes Unternehmen ist, aber dass das irgendwo mal aufgeschrieben ist, oder vielleicht ist es aufgeschrieben, aber keiner hat es gelesen, dass es irgendwo so gelebt wird. Das habe ich bei ganz, 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 ganz wenigen Unternehmen tatsächlich gesehen. Und auch da habe ich aufgehört zu sagen, das Glas ist jetzt halb leer, ihr seid ja alle Pfeifen. Nein, aber ihr müsst doch letztendlich, bevor ich eine Strategie entwickle, muss ich überhaupt für mich entscheiden, wo möchte ich eigentlich hin? Wer sind meine Kunden? Was haben die für Bedürfnisse? Wie weit möchte ich diesen Bedürfnissen entgegenkommen? Und dann entwickle ich meine Strategie. Wenn ich jetzt, ich kann mich 100-mal hinstellen und sagen, der Kunde steht bei jedem Unternehmen im Zentrum. Ein Unternehmen, das einen Turnaround managen muss, da steht der Kunde nur bedingt im Zentrum. Die müssen erstmal ihr Eigenkapital und Fremdkapital im Griff kriegen. Oder wenn die Lieferketten durchbrochen sind, dann steht der Kunde jetzt auch ehrlich gesagt nicht im Zentrum, weil die Ware nicht ran schaffen. Und genauso wie jeder immer meint, meins, meins, meins ist das Wichtigste. Also auf Board-Ebene, auf strategischer Ebene wechselt auch die Relevanz einzelner Themen, muss man auch anerkennen. Und deshalb geduldig immer da sein, immer sagen, wir machen das Ding wieder voll. Ich immer mit meinem Glas.
Was sind deine weiteren Empfehlungen, um jetzt noch ein paar mehr Tropfen in das Glas für dieses Jahr reinzukriegen? Worauf
Ja, auf
sollten
jeden Fall.
wir irgendwo achten? Du hast ja auch jüngst da mit der Maxi Schmidt den letzten Podcast gemacht, die auch
Ja.
von ihr jetzt auch die Zusage, dass sie es schaffen wird, hoffentlich, also noch sind wir nicht hundertprozentig einig, aber dass sie auf die Shift CX kommt. Also
Ist doch gut.
schau mal, was sagst du denn sozusagen, worauf wir fokussieren sollten in 2022?
Also das, was die Maxi Schmidt sagt, das sollte man bei der Maxi Schmidt abfragen und weil die erklärt das auch gut dahinter. Sie hat zum Beispiel einen dieser Trends, wo ich mir sicher bin, dass der Trend grundsätzlich richtig ist, aber wie man es löst, weiß ich nicht. Und ist zum Beispiel ein Thema, das hatte ich etwas aus den Augen verloren, ist, wenn du auf der einen Seite zum Beispiel Leistungen für Kunden personalisieren möchtest, dann musst du von dem Kunden ja auch was wissen. Und zwar eben nicht allgemein, sondern im Zweifel relativ speziell von dem Kunden Björn Nägelmann oder von dem Kunden Peter Pirner. Das heißt, du musst dann auch im Prinzip die Daten und die Bedürfnisse zu diesem Kunden ja erfassen. Jetzt sind wir irgendwann mal in so einem datenschutzrechtlichen Bereich, wo wir uns einerseits ja aufregen, dass wir uns zu Tode schützen in Europa. In anderen Ländern ist das sehr viel freier. wo aber schon auch die Befindlichkeit mancher Menschen sehr, sehr hoch ist in dem, was sie da weitergeben möchten. Und damit limitieren sie die Möglichkeit eines Unternehmens, praktisch überhaupt ihre Bedürfnisse richtig gut zu erfüllen. Der richtige Umgang mit personalisierten Daten, also wie sammle ich die, wo bereite ich die wie auf, damit ich sie dann an einer anderen Stelle wieder benutzen kann, das, glaube ich, ist echt ein großer Trend. Und der wird auch immer wichtiger, je mehr wir digitale Interaktionen haben, wie das eben zwangsläufig jetzt durch Corona sowieso entstanden ist. Und das wird ja auch nicht weggehen, wenn du dich mal dran gewöhnt hast, dass du bestimmte Dinge wunderbar einfach so bestellen kannst, dann gehst du auch nicht mehr in den Laden dafür. Das bedeutet aber auch, dass deine ganzen Daten, deine Kundenstammdaten und auch Dinge, die du vielleicht noch zusätzlich miterwerben könntest, das muss alles automatisch verwaltet werden und nicht nur von denen, die das schon die ganze Zeit gut können, sondern möglicherweise auch von Firmen, die in dem Geschäft erst relativ neu sind, weil sie sich vorher auf klassischere Kanäle verlassen haben. Also der Umgang mit Daten, die Bereinigung von Daten, Aufbereitung von Daten in einer Form, dass man sie dann wirklich auch für die Aktion nutzen kann, das, glaube ich, ist ein großer Trend. Das hat auch der Ralf Strauß ja kürzlich bei dir gesagt gehabt. Und der Ralf Strauß sagt ja auch immer, darüber redet man aber auch schon seit 30 Jahren. Jetzt müssen wir es halt mal machen.
Also, wir müssen endlich ins Tun kommen.
Wir müssen weiter ins Tun kommen. Bisher haben wir schon auch was gemacht, aber wir sollten nicht so tun, als hätten wir jetzt was erledigt, weil die Rahmenbedingungen ändern sich, die Möglichkeiten ändern sich und man kann es immer wieder besser machen. Und das müssen wir halt machen.
Peter, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank auch für die Zuschauer. Ich habe vorhin mal zwischendurch ein bisschen rumgeklickt auf den verschiedensten Kanälen, doch einige gehabt, die zugeschaut haben.
Schön,
dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Peter, du bleibst drin. Wir verabschieden uns aber aus dem Stream. Tschüss, bis zum nächste Woche sind wir hier wieder am Donnerstag um 15.30 Uhr. Nächste Woche zum Thema Growth Marketing mit dem André Morris sprechen wir hier. Freut mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis nächste Woche. Tschüss.
Das war der Schiff CX Talk mit Björn Negelmann von Congress Media. Mehr zu Schiff CX auf der Website schiffcx.de.